Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von In the Mood for Mubi. Mein Name ist Kathi und heute reden wir über die Filme, die im November auf Mubi als Film des Tages erschienen sind und die wir logischerweise auch gesehen haben. Und auch wenn diesen Monat viel erschienen ist, was ich gern sehen würde, habe ich leider wegen Physikprüfungen und vielleicht dem neuen Pokémon-Spiel, in das ich ein bisschen viel Zeit investiert habe, nicht ganz so viel geschafft, wie ich gern hätte. Aber wer sich von neuen Pokémon-Spielen absolut nicht abbringen lässt und trotzdem alles in Filmen schaut, was so auf Mubi erscheint, ist der Champ der Mubi-Liga, nämlich Paul. Hi.
Hallo, Kat.
Verstehst du, das war eine Pokémon-Referenz, weil das ist lustig mit Pokémon und so. Genau, und wir reden heute eben über die Filme des Tages im November. Ich habe das Gefühl, wir haben im November zwei ziemlich unterschiedliche Movie-Erlebnisse gehabt. Das sind zwei Sachen. Liegt einerseits, sind aus irgendwelchen Gründen in Österreich und in Deutschland zwei oft verschiedene Filme erschienen am gleichen Tag.
Durchaus.
Das heißt, wir hatten oft gar nicht die Chance, das Gleiche zu sehen. Und andererseits sind wir jetzt auch wie im Oktober eigentlich nicht wirklich einig geworden, was wir eigentlich sehen wollten. Aber im Oktober hat das alles noch immer dieses, ich weiß nicht, der Oktober war schon ziemlich deprimierend von den Filmen her, die wir geschaut haben. Aber ich habe das Gefühl, diesen Monat hatten wir auch auf der emotionalen Ebene komplett verschiedene Erlebnisse, so von dem, was ich geschaut habe, von dem, was du geschaut hast.
Ja, auf jeden Fall. Und wir haben vor allen Dingen, aber das können wir ja sagen, zumindest ein paar Filme dieses Mal auch zusammen gesehen, über die wir auch zusammen ausführlich oder ausführlicher sprechen werden, als über welche, die wir vielleicht bloß so am Rande mal ansprechen oder nur ganz kurz sagen, was wir von denen halten.
Ja, genau. Und du warst ja gleich fleißig am Anfang vom Monat, weil du hast ja im Prinzip in den ersten 4 Tagen gleich die ersten 4 Filme
Ah,
geschaut.
den guten Lauf zum Start.
Na?
Es war aber auch wieder eine Menge interessante Sachen dabei und vor allen Dingen auch wieder sehr viel Abwechslungsreichtum dabei. Und deswegen kam am 1.11. direkt The Tower, ein Animationsfilm, was ja jetzt auch nicht so häufig auf Mubi der Fall ist. Und mit dem bin ich direkt gestartet, ja.
Ja, cool, den habe ich auch auf meiner Liste, aber wie gesagt, Pokémon hat dann doch irgendwie die Überhand für mich gewonnen den Monat. Also bitte, The Tower.
Genau, ist ein norwegischer Animationsfilm von Mats Grorud, basierend auf Interviews mit palästinensischen Flüchtlingen und
Oh, das klingt schon mega happy.
verpackt in eine Mischung aus Stop-Motion und 2D-Animation. Im Zentrum steht ein 11-jähriges Mädchen, das mit ihrer Familie derzeit im Libanon lebt. Und es entspinnt sich da so eine Familiengeschichte, Blicke in die Vergangenheit, so Blicke zu Flucht und Kriegserfahrungen, traumatische Erlebnisse, aber auch so ein bisschen Hoffnung. Das ist eine sehr detaillierte und packende Machart. Der Mix aus verschiedenen Stilen, der porträtiert auf der einen Seite so andere Zeiten, andere Zeitebenen oder auch eben andere Figuren, die da im Mittelpunkt stehen. Aber sie sind auf der anderen Seite doch vom Grundthema oder auch vom Grundton sehr ähnlich. Und ich fand, es entstehen da wirklich sehr lebendige Charaktere und Schicksale und in denen sich verschiedene Erinnerungen kombinieren oder verknüpfen.
Aber das ist dokumentarisch, oder?
Also es basiert auf diesen Interviews, ist dann aber
Ja,
alles in
genau.
allem schon eine fiktive Geschichte dieses Mädchens. Und ich nehme an,
Okay,
dass das
verstehe.
quasi genau so verschiedene Erfahrungen zusammengepuzzelt sind, wie gesagt, aus verschiedenen Generationen eben.
Okay.
Also und der Film zeigt mal wieder, dass man sich nicht vom Label Animationsfilm und so weiter abschrecken lassen sollte, weil man denkt, ach, es sei alles so weichgespült oder es ist ausschließlich für eine junge Zielgruppe. Der ist beides nicht. Der hält drauf, der zeigt Gewalt und ist auch wirklich eindringlich. Ich weiß leider gerade nicht, ob er auch tatsächlich noch länger verfügbar ist. Ich glaube, der läuft nämlich schon direkt am Ende des Monats wieder
Ah
aus.
ja, stimmt.
Aber ich wollte ihn an dieser Stelle ungern irgendwie hinten wegfallen lassen, weil er mir doch jetzt bis an Ende des Monats auch noch in Erinnerung geblieben ist.
Wie gesagt, erst auf meiner Liste, aber das klingt halt wieder absolut nicht nach einem Happy-Film.
Nee, das stimmt. Aber es war trotzdem natürlich durch diese Stop-Motion-Technik, also wie detailliert und wie schön die Figuren da auch aussehen oder die Kulissen, das ist natürlich auch in dem Sinne nochmal eine Abwechslung gegenüber jetzt Dramen, die einfach real verfilmt sind.
Ja, verständlich.
Ja, am zweiten Tag Das ist jetzt so.
Ja, du hast es echt gegeben, Alter.
Ja, die erste Viertelstunde ist jetzt so ein bisschen Pauls Filmtagebuch.
Ja, ja. Am Schluss kommt dann Katis Filmtagebuch. Das wird schon noch.
Ich mache das aber auch ganz kurz. Über den nächsten Film will ich eigentlich gar nicht viel sagen. Das ist Der Schweinestall von Pier Paolo Pasolini. Da hatte ich auch letzten Monat so einen kleinen Pasolini-Monat, weil, und da mache ich jetzt mal eine kleine Werbung, da ist eine Pier Paolo Pasolini Collection veröffentlicht worden von PlayOn Pictures. Und da finden sich so ein paar Frühwerke, beziehungsweise ein paar kleinere Werke drin, zum Beispiel sein Debüt Acatone oder auch die Doku Gastmahl der Liebe. Der nicht, der Schweinestall, den gibt es jetzt auf Mubi. Aus meiner Sicht haben die alle was. Und ich hoffe, wir können vielleicht in einer kommenden Ausgabe nochmal, vielleicht auch mal über den Regisseur an sich sprechen.
Natürlich, Paul, was immer du möchtest.
Zu seinen Filmen gibt es auf jeden Fall allerhand zu sagen. Und das könnte ich gerade diesem Film hier, der Schweinestall, nicht gerecht werden. Deswegen springe ich auch direkt zum nächsten. Time to Love. Einer, der, glaube ich, auch bei dir auf der Liste stand.
Ja, steht auf jeden Fall in der Liste. Habe ich, wie gesagt, leider nicht geschafft. Aber auch einer, der mich auf jeden Fall interessiert und der ich hoffe, dass er auch noch länger irgendwie auf Mubi ist, dass ich den dann auch noch schaffe.
Also bei dem gehe ich stark davon aus, dass er länger da ist. Denn das ist ja einer, beziehungsweise der erste Film, der von Mubi selbst restauriert worden ist. Schon sehr gespannt. Und es gibt ja auf Mubi seit einigen Monaten dieses hier World Cinema Project, viele tolle Filme sehr schön restauriert erschienen sind, wie zum Beispiel The Housemaid aus Südkorea oder Chess of the Wind. Und wir kommen ja später auch noch zu einem Film, der da auch unter diesem Banner erschienen ist. Und nun hat Mubi hier quasi die erste eigene Restaurierung präsentiert mit dem türkischen Film Time to Love von Metin Erksan. Ein Liebesfilm. Ein Drama, 1,5 Stunden lang, und ich sag mal so, die Liebesgeschichte hat mich jetzt nicht wirklich erreicht. Das ist schon alles sehr auf eine Romanze.
Es ist schlecht für den Liebes.
Zugeschnitten. Ich habe ein sehr begrenztes romantisches Feld.
Ja, ich glaube, zu deinen begrenzten Feldern kommen am Schluss auch nochmal, aber Paul, irgendwann gehen uns die Felder aus. Das ist
Nein, also, was weiß ich nämlich? Ja, es ist immer etwas künstlich oder Menschen starren viel umher, es ist melodramatisch und für mich gibt es dann immer so eine Distanz und da kriegt mich dann eher was ja nicht so melodramatisch vielleicht in Szene gesetzt ist, aber die Bilder sind wirklich fantastisch. Also die Restaurierung allein von der Optik her, die ist wirklich gelungen. Also da sind so schöne Aufnahmen und Kompositionen dabei. Die Settings geben da auch sehr viel her, so Aufnahmen im Regen oder von der Küste, die Gebäude. Also allein der Anfang an dem See, den finde ich schon total stimmungsvoll. Und ja, vielleicht liegt es auch abermals am Schwarz-Weiß, aber zumindest von den Bildern war ich von diesem Film sehr, sehr angetan. Gut, und der dritte Film, den ich jetzt hier zu
meinem... Es ist der vierte, aber ja.
Ja, der vierte, aber über Schweinestall habe ich ja nicht groß geredet. Am 4.11. Manila oder auch Manila in the Claws of Light. Ein philippinisches Filmdrama und nicht nur irgendeins, sondern eines der wahrscheinlich bekanntesten des philippinischen Kinos, basierend auf einem Werk des Schriftstellers Edgardo M. Reyes. Es geht in dem Film um Julio, einen jungen Mann, der von der Provinz in die Großstadt Manila kommt, der Hauptstadt des unabhängigen Inselstaates, und der ist auf der Suche nach seiner Liebe. Die ist auch in die Hauptstadt gegangen und hat nur ein paar Briefe zurückgelassen, ehe sich ihre Spur verliert. Und ja, desillusioniert vom Großstadtleben stolpert Julio von einer schweren Arbeit zur nächsten und gerät da unter anderem an den Stricher Bobby, der ihn in seine Arbeit einweiht.
Ja, das klingt bei dir alles, also... Alle Filme, die uns gehen, das ist dringend alles so schwer. Ich habe schon wieder so Oktober-Flashbacks.
Das stimmt. Also der ist auch definitiv kein Feelgood-Film. Das Ganze spielt zu einer Zeit, in der das Regime von Ferdinand Marcos an der Macht war und wirft vor allem eben ungeschönte Blicke auf so Gewalt, Ausbeutung und Missbrauchsverhältnisse. Und ist auch nochmal interessant, da ja in diesem Jahr ein Nachfahre des damaligen Diktators dort zum Präsidenten gewählt worden ist. Aber ja, Manila ist jetzt kein Werbefilm für die Stadt. Also es gibt, gibt keine großen Sehenswürdigkeiten, es ist kein Tourismusguide, denn die Geschichte, die spielt sich eigentlich immer nur so in Gassen, in den nächtlichen Straßen, auf Baustellen, in dunklen Hinterzimmern oder auf überfüllten Märkten ab. Der Film zeigt sowohl, wie der junge, bisschen naive, auch Julio da in den machtvollen Strukturen mehr oder weniger untergeht oder da mitgerissen wird, als auch natürlich, was diese Strukturen für Frauen und Mädchen für eine Bedeutung haben. Und immer wieder dringen da zwar so kleine romantischere Motive, eben Erinnerungen an seine Freundin durch, die sind aber nie von Dauer, sondern werden dann immer von der doch sehr kräftezehrenden Realität der Hauptfigur überrollt. Der ganze Film lässt so diesen Weg oder diese Situation des Protagonisten spüren. Also die Orte, die pulsieren im Dreck und die Hitze. Es ist wirklich sehr warm. Nachts blinken und locken die Lichter und Werbetafeln. Die sind aber für den Protagonisten nur Schmuck, weil er damit gar nichts anfangen kann. Der Film hat ein tolles und beklemmendes Sounddesign, so ganz verzerrte Klänge. Und das ist alles trägt dann auch zu seiner Desorientierung bei und zu dem vor dem Kopf gestoßen sein, denn die Hauptstadt oder Manila ist so gar nicht das, was ihm oder was der Jugend versprochen wurde. Und dadurch erhält die Stadt an sich auch so einen sehr, sehr bedrohlichen Charakter. Also wirklich sehr eindringlich.
Okay, es klingt mega deprimierend, aber so wie du das beschreibst, habe ich Bock drauf.
Ja, also den kann ich auch wirklich empfehlen. Der ist auch, ich hatte wirklich lange gewartet, bis ich ihn mal sehen kann. Der ist zum Beispiel auf einer Plattform, die wir beide ja auch sehr aktiv nutzen, auf Letterboxd, ist er auch in der 250 der Top-Filme auf Letterboxd unter anderem. Und
wo man uns auch folgen kann, ist in den Shownotes verlinkt.
Ich finde schön, dass du immer diesen Promo-Part übernimmst. Ich habe auch kurz mit dem Gedanken gespielt, das zu erwähnen, aber du machst es schon.
Ja, irgendwer muss es ja.
Ja, genau. Und auf den habe ich mich sehr gefreut und bin nicht enttäuscht worden.
Okay, das ist doch gut, wenn man Erwartungen hat und dann nicht enttäuscht wird. Das ist doch schön.
Ja, aber so viel zu meinem Monolog, wo ich jetzt drei Filme durchgerusht bin. Keine Sorge, liebe ZuhörerInnen. Wir reden auch nochmal im Detail vielleicht über den einen oder anderen Film. Jetzt aber erstmal der Redestab an dich, Kathi. Oder besser gesagt, das Messer, bitteschön.
Ja, danke. Ja, ich habe dann einen Film geschaut, der dann doch ein bisschen in die andere Richtung geht. Und ich fühle mich jetzt fast irgendwie so, ich weiß nicht, schmutzig, dass ich den jetzt über den rede und den so abfeiern werde. Weil das ist halt so eine 180-Grad-Wendung von all dem, was du gerade irgendwie erzählt hast. Aber bevor ich sage, um welchen Film es geht, möchte ich nur mal kurz die Tags vorlesen, mit denen der auf Mubi vertaggt ist. Also da gibt es immer so die, was für eine Art von Film ist es. So, es gibt einen Regisseur, dann solchem Land, solchem Jahr. Und dieser Film fällt unter Thriller, Mystery, LGBTQ+, Horror, Drama, Kultfilm, Krimi. Also alles im Prinzip. Und nennt sich Messer im Herz und ist ein Slasher. Und damit wären wir bei der 180-Grad-Wendung, weil der halt so gar nicht das ist, was der Paul in den ersten vier Tagen geschaut hat. Aber das macht doch Mubi auch aus. Dass
ja, auf jeden Fall.
Diese schöne Varianz da. Und auf jeden Fall geht es in Messer im Herz um Anne, die ist eine Gay-Porno-Produzentin. Und es fangen an, Schauspieler von ihr tot aufgefunden zu werden, die halt umgebracht werden. Und sie will halt wissen, was es damit auf sich hat. Sie hat auch ein hartes Alkohol- und Drogenproblem und will auch zu ihrer Ex-Freundin zurück, die aber nicht so von ihr wissen mag. Mit dem einzigen Problem, dass ihre Ex-Freundin die Katharina in ihrer Produktionsfirma ist und das halt alles nicht ganz so einfach ist dann. Und ja, dann geht es in dem Film mal halt darum, dass sie wissen wollen, wer ist der Mörder, warum bringt er diese Schauspieler um. Und was hat es damit alles auf sich? Und ich muss sagen, ich hatte meinen Spaß. Also der Film ist absolut dreckig und trostlos. Dieses ganze Milieu, in dem der spielt, ist halt, wo das dargestellt ist, auch in den Clubs, in denen sie abhängt und dieses Pornoset und alles, das ist halt alles andere als glamourös dort. Sie macht alles, was irgendwie zwischen die Finger kommt, auch zu einem Porno. Also sei es Polizeiverhör oder was auch immer sonst, da hat sie gar keine Hemmungen davor, auch wenn es da um ihre toten Schauspieler geht. Und der Film hat so fast was Märchenhaftes irgendwie, weil sie dann halt irgendwie dieser Mörder hat so einen Vogel, der ihn immer begleitet. Und dann finden sie einmal diese Vogelfedern, wie sie halt wissen, was das für ein Vogel. Und dann geht sie zu so einer schaut aus wie so eine Märchenerzählerin oder so, die einen Sohn hat, der dann genau sagen kann, was das für ein Vogel ist. Da kommt sie in so einen Wald, wo sie dann andere Sachen aufdeckt. Das ist alles so ein bisschen so eine märchenhafte Struktur, aber halt eher so wie, wie so ein richtig, richtig dreckiges und, keine Ahnung, verwahrlostes Märchen, wenn man so, keine Ahnung, in so einer Bücherei irgendwo hinten ins Eck greift und da ist so ein Buch voller Spinnennetze und wenn man es aufmacht, dann staubt es da komplett raus und da die Spinnen kraxeln raus oder so. Ungefähr so einen Charme hat das von so Märchen her. Also wie gesagt, da sind Szenen in so Clubs und so dabei, die sind halt echt beeindruckend, finde ich. Da gibt es auch den dritten Mord, da dreht sich dann die Kamera die ganze Zeit so und immer wenn sie halt auf dem Opfer landet, der Killer im Prinzip ein bisschen näher und so. Und das schaut schon alles echt gut aus. Ich hatte da immer Spaß damit. Klar, man muss diese Art von Film logischerweise mögen, aber da kommen heute auch noch dazu, dass das für mich da was ist, wo ich mich wohlfühle.
Also ich sag mal so, ja, die Richtung ist erkennbar, diese Ausgabe bei dir.
Ja, das
Außer
stimmt,
der
ja.
nächste vielleicht, die tanzen, oder einer, der tanzt ein bisschen aus der Reihe, aber ja.
Ja, fair. Aber wie gesagt, ich kann dem, also ich konnte dem absolut was abgewinnen. Ich fand den super. Ich verstehe natürlich auch, wenn man sagt, Slasher oder sowas ist absolut nicht meins, dann braucht man den wahrscheinlich nicht schauen. Und was ich noch anmerken will, dafür, in was für einer Szene der spielt, und eigentlich, dass es ein Slasher ist, ist der erstaunlich nicht explizit und unblutig eigentlich.
Okay.
Also, obwohl es halt alles an Pornosets spielt im Prinzip, ist das absolut nicht explizit zum Großteil und auch nicht so blutig.
Okay.
Das ist mein Monolog zu Messe im Herz. Was steht denn dann als nächstes an? Wir gehen übrigens wieder in der Reihenfolge vor, in der die Filme diesen Monat auch erschienen sind, einfach weil es einfacher auch für uns ist, weil Konzept gibt es heute eh keins, weil wie gesagt, wir haben heute schon über irgendwelche total deprimierten Filme und gerade über Messe im Herz gesprochen. Also. Aber ich glaube, den nächsten haben wir beide gesehen, oder?
Die Frage ist, was ist das? Nee, ach so, wir sind jetzt beim
Ah,
10.
Starfuckers.
10. November. Genau, und da war es das erste
Genau.
Mal der Fall, dass in Deutschland und in Österreich etwas anderes kam. Also zum ersten Mal in diesem Monat zumindest. Bei uns kam nächste halt Fruitvale Station. Und in Österreich, den ich übrigens auch gesehen habe. und bei euch kam Starfuckers.
Genau, den Duft der Bellinardi gesehen hast.
Der lief da im Kurzfilmprogramm. Und den es in Deutschland aktuell, glaube ich, in der Arte-Mediathek zu sehen gibt.
Genau, ja. Also in Österreich auf Mubi und in Deutschland in der Arte Mediathek. Und ja, Starfuck, es geht um einen Callboy, der von so einem reichen Dude angeheuert wird, der sagt, ja, macht ihn zum Star und bla bla bla. Aber vielleicht ändern sich die Machtverhältnisse in dem Film dann auch ganz schnell und es passieren doch ein paar andere Sachen. Und ja, ich fand den kurzweilig, den kann man gut mal schauen, ist mir jetzt nicht besonders in Erinnerung blieb, aber ich habe ihn jetzt auch nicht schlecht in Erinnerung. Also, ich weiß nicht, wie es da bei dir geht, aber das ist doch ein bisschen länger her.
Mir ist er vor allem mit seinem Vibe irgendwie, also der hatte dann gegen Ende
Oh
sowas
ja.
ganz Wütendes oder sowas richtig, also die Kraft von dem ist mir da besonders in Erinnerung geblieben.
Ja, absolut. Aber wie sich das dann, wie schnell sich das alles ändert und wie es sich dann vor allem ändert, ist dann schon sehr, ja, wuchtig eigentlich. Man merkt da irgendwie die aufgestaute Wut und dass die da sich befreien wollen und raus wollen.
Ja. Aber ich kann vielleicht kurz noch auch noch was zu Fruitvale Station sagen,
Ja, klar.
den ich geschaut habe, denn das ist der Debütfilm von Ryan Coogler, dessen Black Panther 2 ja gerade in den Kinos läuft.
Das ist, ich finde dieses, das ist, es ist mir alles zu weird. Letztens hatten wir da Matt Damon, also The Wall und
Ja,
was
hier
hat der Regisseur noch
Zhang
gemacht?
Yimou. Also hier eine
Ja.
Sekunde.
Ja, genau. Und jetzt haben wir da wieder irgend so einen Movie-Film und dann Black Panther 2. Das ist mir alles.
Ja, also
Das.
ich meine, Mubi guckt ja schon, wie sie die Filme veröffentlichen. Und das ist
Ja,
ja
ich
auch,
meine.
kommen wir später auch noch zu, durchaus thematisch an andere Sachen angepasst. Und jetzt, es ist sicherlich kein Zufall, dass der Film genau da erscheint, an dem auch ungefähr Black Panther in den Kinos angelaufen ist. Über den sprechen wir jetzt aber nicht, sondern wir sprechen, wie gesagt, über Fruitvale Station. Und ja gut, also wenn ich jetzt die ganzen Filme nochmal so durchgehe, also bei mir war es schon ein Monat wieder voller schwerer Stoffe, denn es geht um die Geschichte des jungen Afroamerikaners Oscar Grant und ja, vielmehr die letzten 24 Stunden im Leben des Oscar Grant, denn der wurde in der Silvesternacht 2008, 2009 von einem Polizisten an dem titelgebenden Haltepunkt erschossen. Und
Ist wieder
ja,
richtig aufhaltend alles.
der Film ist lange Zeit recht zurückhaltend. Es geschieht nicht wirklich viel. Es wird so ein bisschen das Alltagsleben gezeigt. Zwischendrin schimmern schon immer so die rassistischen Strukturen durch. Das ist manchmal in ganz kleinen Dingen, so dass man das vielleicht im ersten Blick gar nicht merkt, aber für die Hauptfigur ist es natürlich immer präsent. Und ja, er steigt auch nicht jetzt sonderlich tief ein, also weder bei ihm als Figur noch irgendwie in die Beziehungen. Michael B. Jordan spielt hier die Hauptfigur und er macht seine Sache gut, aber die letzten 20 Minuten, die sind es eigentlich, die hier die Gestalt des Films sozusagen ausmachen, denn die sind wirklich sehr intensiv. Also wie die sich hochsteigern und auch durch Zeugenaufnahmen zu Beginn sehr authentisch entwickeln oder anfühlen, das ist auch wirkungsvoll.
Oh ja, das glaube ich. Das klingt sehr, sehr schwer im Stoff. Lang gehen, der ist so Kurzfilm, oder?
Nee, also es ist ein Spielfilm, der geht aber knapp anderthalb Stunden oder sogar unter anderthalb
Okay.
Stunden. Also der ist
Okay.
nicht zu lang. Ja, und ist, ja gut, also im Original heißt er halt Fruit Whale Station. Im Deutschen heißt der nächste Halt Fruit Rail Station. Was ist das jetzt schon wieder für eine Zudichtung? Was soll mir dieser nächste Halt sagen?
Ja.
Und ich glaube nicht, dass es beabsichtigt war, aber ich habe es mir dann so zumindest zurecht interpretiert, dass dieses nächste Halt Fruit Rail Station doch schon irgendwo einen beklemmenden Beigeschmack bekommt, wenn man doch denkt, ja, das ist nur ein Halt von vielen solcher Vorfälle, die uns ja bis heute, bis in die Gegenwart verfolgen. Das ist aber, wie gesagt, wahrscheinlich nur meine Interpretation. Wahrscheinlich hat es viel trivialere Gründe, den hier das nächste Halt vorwegzusetzen.
Gut. Dann, ja, mit dem Monat hast du wieder anzogen, Paul, oder hast du wieder drei Tage, drei
Genau, ich
Filme?
habe
Geht bei dir?
erstmal 5 Tage Pause gemacht und dann habe ich wieder. Also,
Ja, ich Erschöpfung, ganzen Filme schauen, mal 5 Tage im Bett legen und dann.
man muss ja auch sagen, ich gucke die ja auch nicht wirklich, also ich gucke jetzt nicht wirklich jeden Tag dann die Filme, sondern die stauen sich ja auf irgendwann und dann guckt man sie halt.
Nein, 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 du schaust jeden Tag drei Filme, das ist der
Guckt man sie halt
Unterschied.
rückwirkend. Genau, ich habe noch am 11.11. kam The Box. Oder Lakaja. Lakaja wahrscheinlich. Das ist Venezuelas Beitrag für die im nächsten Jahr anstehende Oscarverleihung. Woo!
Ist, glaube ich, auch auf meiner Liste. Hatte ich aber auch nicht die Zeit dafür. Überraschung.
Ein Coming-of-Age-Slowburn. Und ich habe schon so ein bisschen im Internet durchgelesen, ich glaube, für viele Leute ist er zu Slowburn. Und ja, es passiert jetzt auch nicht so viel. Es geht um einen Jungen, der soll im Norden Mexikos die Überreste seines Vaters abholen. Die hat man nämlich da in einem Gemeinschaftsgrab gefunden. Doch der Junge entdeckt da einen Mann, der seinem Vater sehr ähnlich sieht und lässt fortan nicht von ihm ab. Der verfolgt den Mann so lang, bis der schließlich sagt, okay, dann bleibst du halt an meiner Seite. Und dann nimmt er ihn auch mit zu seiner Arbeit und dessen Arbeit ist es, Arbeitskräfte für Fabriken in der Umgebung zu besorgen und dabei soll ihm der Junge helfen. Und dabei muss er aber feststellen, dass da vielleicht nicht immer alles so mit rechten Dingen zugeht, beziehungsweise
Ausgearbeitet werden.
die Leute da auch ausgebeutet werden oder denen Sachen zu Arbeitsbedingungen oder zu sonst was verheimlicht werden. Ja, wie gesagt, sehr langsam erzählt, aber auch hier wieder paar schöne Bilder.
Das ist auch so ein Motto heute. Debris, langsam und schöne Bilder.
Ja, der Film versucht so verschiedene Genres miteinander zu vermischen, so Drama, Thriller, Coming of Age, so von jedem ein bisschen was, ohne jetzt aber wirklich die große Intensität da jetzt zu entfalten. Es gab dieses Jahr auch noch einen Film, der auch so ein bisschen an der mexikanischen Grenze da oben gespielt hat. Das war hier, was geschah mit Bus 670. Und der hatte nochmal eine ganz andere Schlagkraft als der hier jetzt. Ja, vielleicht lag es auch hier daran, dass man nicht so richtig zu den Figuren durchdringt und dass man halt wirklich das Ganze eher beobachtet.
Gut, dann machen wir weiter, oder? Gleich am nächsten Tag, weil da hat sich Movie gedacht, na gut, bringen wir halt verschiedene Filme in verschiedenen Ländern raus. Bei dir kam Tournee, glaube ich,
Ja.
stimmt das? Und bei mir kam aus Gründen nochmal First Cow, obwohl der schon auf Mubi war und ich den auch schon gesehen gehabt habe, aber gut, dann den hast du auch gesehen, Paul, oder?
Ja, bei mir ist auch schon jetzt ein bisschen her. Der kam ja letztes Jahr, war das, glaube ich, ein Movie-Release. Und er ist auch noch
Ja,
in
genau.
Deutschland verfügbar, ist nur nicht Film des Tages gewesen.
Genau, aber in Österreich schon, deswegen reden wir jetzt auch ganz kurz
Ja, aber hey, ist ein
darüber.
schöner Film. Also ich habe kein
Ja,
Problem, darüber
absolut.
zu reden.
Nein, ich auch nicht. Das ist also, es geht um. Der eine ist doch irgendwie Koch und der andere ist irgendwie Einwanderer und sie wollen irgendwie dort in so einem kleinen Ort irgendwie ihr Leben aufbauen und dann beginnen sie Milch zu stehlen. Das ist es doch, oder?
Ja, also quasi treffen da zwei Außenseiter aufeinander. Einmal der sich da als Koch irgendwie für eine Gruppe durchs Leben schlägt und der andere, der aus einem anderen Land kommt, und dann beide improvisieren und gründen eine Bäckerei. Also,
Genau.
ich.
Und es klingt weird, aber ich muss sagen, ich hatte damals, wie ich den geschaut habe, echt Spaß mit dem. Also der ist auch, der tut sich es auch nicht.
Spaß ist auch, also die Definition von Spaß ist sehr weitläufig in diesem
Ja,
Podcast.
die Definition von Spaß, das stimmt. Spaß im Sinne von, ich mochte den Film und ich habe ihn gern geschaut. Aber
Wobei
ja.
er hat auch tatsächlich, also es ist ja so ein bisschen Historien, Drama, also es spielt, glaube ich, in den 1820
Zigarren, ja.
genau, in den USA, im Nordwesten der USA. Und hat trotzdem manchmal so leicht komödiantische Einschläge vielleicht, aber auch so ein paar Thriller-Vibes oder so. Diese Freundschaft zwischen den beiden steht ja auch ganz oft im Vordergrund. Also es ist ein ganz sanfter oder ein ganz filigraner Genre-Mix, der da entsteht. Also es ist natürlich auch irgendwo so ein Western-Drama und dann hast du diese Buddy-Movie-Komponente, kann man fast sagen, zwischen den beiden. Und auf der anderen Seite natürlich auch so ein bisschen den gesellschaftskritischen Unterton mit dieser titelgebenden Kuh, die First Cow, diese einzige Kuh, die da steht und die natürlich bei dem reichen Landbesitzer,
Luxusgut ist.
genau hier bei Toby Jones. Ach, der ist toll. Der sieht zwar fast immer gleich aus in so Historiendramen und spielt auch immer so diese krummeligen Typen da, aber ich finde, der passt so gut da rein. Ich sehe den immer wieder gerne. Auch jetzt neulich hier bei Netflix in The Wonder. Da war er auch wieder zu sehen und ich freue mich immer, wenn ich ihn sehe. Genau, und das alles vermischt sich zu einem, also wie ich auch finde, sehr stimmungsvollen, sehr atmosphärischen kleinen Film.
Ja, ich finde auch, ich finde, der schafft einen Spagat so eben zwischen so Buddy-Männerfreundschaftsfilm bis hin zu dann doch irgendwie harte Gesellschaftskritik, ohne das einem irgendwie so richtig hart aufzudrücken. Und das fließt alles so nebenbei daher und auch wenn man da jetzt nichts rein interpretiert oder diese Gesellschaftskritik da nicht annehmen, sich damit beschäftigen will, ist es trotzdem, glaube ich, ein Film, der gut funktioniert.
Und
Auf mehr als einer Ebene so.
ja, funktioniert auch als Backsendung.
Ja, genau,
Also,
natürlich.
da läuft einem
Wenn man
schon so ein
authentisch
bisschen
wie
die.
in den 1820ern backen möchte, kann man sich da die Inspiration holen und dann draußen seine Vorstelle machen
Ja, wie
und.
nennst du die? Wie nennst du die kleinen Dinge? Die backen doch Krapfen oder so kleine Teig-Dinger.
Ja, also bei mir sind die Krapfen, ja, bei dir sind die irgendwie,
Nein,
weiß ich nicht, Pfannkuchen
nein,
oder so, oder?
das sind Krapfen. Die sind ja so klein. Pfannkuchen sind ja die mit
Ach
Marmelade
so.
gefüllten, aber die Diskussion
Ja,
machen wir
nein, das
jetzt
sind
nicht
Krapfen.
auf.
Ja. Ich habe Zeit, Paul.
Ja, aber hier noch ein mehr oder weniger Fun Fact. Bist ja auch ein bisschen so Star Trek-Fan. Aber jetzt weiß ich natürlich nicht,
Ein bisschen, ja, ganz, ganz wenig.
wie du Deep Space Nine geschaut hast. Und in Deep Space Nine, da gibt es ja den Odo, den Sicherheitschef. Und dessen Schauspieler hat hier seinen letzten Auftritt. Zwar
Oh, okay.
nur so am Rand, aber den hat man hier zum letzten Mal gesehen. Das fand ich noch. Ach ja.
Ja, toll. Es ist Stimmung im Arsch.
Aber hey, das melancholische Mädchen klingt jetzt auch nicht unbedingt aufheiternder.
Genau, ich habe das melancholische Mädchen noch geschaut. Im Prinzip geht es um eine Frau, die keine Wohnung hat und jeden Tag einen Schlafplatz sucht und das hauptsächlich damit macht, indem sie bei verschiedenen Männern übernachtet. Und im Prinzip besteht das Ganze aus so 14 Episoden, also so 14 Kurzfilme im Prinzip, die immer sie halt als Hauptcharakter haben. Sie hat auch keinen Namen. Man weiß nicht, wie stark sie lebt, man weiß nicht, wie alt sie ist, man weiß nicht gar nichts über sie, außer dass sie ein Buch schreibt und über den Satz des zweiten Kapitels nicht hinauskommt. Und ja, dann trifft sie da verschiedene Menschen, verschiedene Männer, bei denen sie auch teilweise dann übernachtet. Aber es ist ihr eigentlich alles wurscht. Also, sie sagt auch selber, sie ist unglücklich damit andere, also damit Leute wie, was sagt sie denn zu Leuten im Film, ich bin unglücklich damit Leute wie du glücklich sein können. Und sie meint auch, dass sie gar keine Individualität mehr hat und ihr Körper gehört allen anderen und sie weiß auch gar nicht, was ihr Platz in der Gesellschaft ist. Und die Kamera ist immer so, also die Kamera bewegt sich auch nicht. Die Kamera ist immer starr und dann bewegen sich manchmal die Leute in dieser Szene, manchmal auch nicht. Und ja, damit wird halt so ihr Leben gezeigt. Es geht von irgendwelchen Cafébesuchen bis zu Museumsbesuchen bis irgendwelche Kindertourenkurse oder Stunden beim Psychologen. Und ja, sie versucht sich halt irgendwie durchs Leben zu kämpfen und man weiß es nicht so recht, ist es hier halt eigentlich alles einfach. Also man ist, schaut so, als wäre einfach alles vollkommen egal und als würde sie das auch alles gar nicht mehr so berühren. Es wird einfach von der abprallen und sie ist so, ja, pff, ist jetzt halt so.
Ja, ich konnte den Trailer oder das, was ich an Vorschau-Material gesehen habe, gar nicht so richtig einordnen, zusammenfügen, weil ich gar nicht wusste, also fügt sich das dann auch, fügen sich diese Episoden dann irgendwie organisch zusammen oder ist es so, dass ich jetzt auch
ja,
einfach...
Ja, manchmal knüpfen die direkt aneinander an, dann, aber also man braucht jetzt nicht unbedingt Vorwissen von den anderen, denke ich. Also es zieht sich dann schon durch, also ihr Leben halt und wie Leute mit ihr umgehen, wie sie mit Leuten umgeht, das ist halt, das klar, sich durch alle
also
Personen
schon
durch,
ihr Leben und dann halt verschiedene Stationen da drauf.
Genau.
Ah ja.
Genau. Und der droppt so nebenbei immer irgendwie gesellschaftlichen Themen, wo sie dann irgendwie in so einer Bar sitzt oder in so einem Café sitzt und dann irgendwelche Diepen Monologe raushaut, aber dann bleibt dann auf so einem Raum stehen und das war's dann.
Aber reicht das dafür oder ist es dann dafür manchmal vielleicht ein bisschen zu sehr an der Oberfläche
Nein,
oder stört
also
das in dem Film nicht?
Ich finde, das reicht nicht. Vor allem, weil sie ja auch so, also das passt halt zu dem Hauptcharakter im Prinzip, weil sie ja auch so ist, so, ja, pff, ist
ja,
halt
okay. Ja,
so,
ja.
Ist mir auch egal. Muss ich da jetzt halt durch, im Prinzip ist halt mein Leben. Deswegen passt das von der ganzen Stimmung irgendwie, um sich da auch in sie hineinzuversetzen und in das ganze Konstrukt, was dieser Film da aufbaut. Und sie zitieren Bitch von Meredith Brooks, also ich war glücklich in dem Song, das arme Bitch, arme Lover, ja.
Toll.
Genau. So, Paul, bevor wir dann zu meinem großen Favorite-Blog kommen in diesem Monat, hast du noch einen Film geschaut?
Ja, und ich habe auch noch was Kleines, was ich dazwischen schieben möchte. Ich weiß nicht, ob dir es auch vorgeschlagen
bitte.
Wurde, das Mubi Go.
Nein.
Das ist ja so ein Ding, dass man einen bestimmten Preis im Monat bezahlt, der ein bisschen teurer ist als das normale Mubi-Abo und da bekommt man im Monat noch eine Kinokarte mit inbegriffen quasi.
Okay, vielleicht gibt es das in Österreich nicht.
Mit dem man ja, hier in Deutschland gibt es es leider bisher auch nur in einem Kino in Berlin. Hallo, hier ist nochmal kurz Paul aus dem Schnitt, weil ich nochmal ganz kurz etwas zu MubiGo richtigstellen wollte. Denn MubiGo ist ein Angebot, was es jetzt seit dem 24.11. hier auch in Deutschland gibt und das nicht nur in einem Kino in Berlin, sondern in den Kinos, in den Partnerkinos sozusagen der York Kinogruppe. Und genau, da kann man sich dann für 11,99 im Monat dieses MubiGo-Abos auch nicht nur einen Film im Monat angucken, sondern vier, nämlich jede Woche ein. Das ist nach dem Start von Bones and All diese Woche Call Jane. Ja, das wollte ich noch mal ganz kurz hier an der Stelle ergänzen. Aktuell wird wahrscheinlich auch daran gearbeitet, dass es auch in weiteren Regionen von Deutschland auch mal verfügbar sein wird. Ich würde mich freuen. Ich verlinke euch auch mal unten vielleicht noch mal eine Zusammenfassung oder wo ihr noch mal nähere Infos findet. Wollte ich kurz anmerken und jetzt viel Spaß mit der weiteren Folge.
Also mir nützt es auch nichts, aber ich bekomme trotzdem Werbung dafür. Und in diesem Monat war das der Film, oder ist es der Film Bones and All?
Ah, aber den hast du schon gesehen, oder?
Den habe ich gesehen, ja. Schöne Grüße an meine Kinobegleitung, die auch richtig Spaß bei dem Film hatte. Spoiler hatte
Das
sie
glaube ich
nicht.
sofort.
Ja gut, ich nehme es teilweise auf meine Kappe. Es ist anscheinend nicht richtig durchgeklungen vom Trailer, den ich gesendet habe, um was es genau in diesem Film geht. Also ja, Bones and All ist jetzt kein Film über Archäologie.
Gut, okay. Aber ich meine, Timothée Chalamet spielt mit, also
Ja, ich habe sie auch
viel
versucht. Ich
Spaß.
habe sie auch versucht, mit Timothée Chalamet zu vertrösten. Habe gedacht, guck mal, der ist hier sogar oberkörperfrei. Und meine Begleitung
Hast alle Register gezogen.
saß aber nur daneben und war sehr verstört. Aber lustigerweise ging das schon an der Kinokasse los, als ich nämlich die Karten geholt habe. Da saßen zwei Kassiererinnen und sie meinte, oh nee, in den würde ich nicht gehen, der ist mir zu gruselig. Die essen sich da alle. Nein, du meinst den Menu. Nein, ich meine den. Und das war, ja, das war sehr amüsant.
Ja, das hatte ich bei Nope. Da habe ich auch eine Freundin gefragt, ob sie in Nope mitgehen mag. Und dann stehen wir da in der Kinokasse und dann kam die Frage, aber es ist eh kein Horrorfilm, oder? An dem Zeitpunkt habe ich die Tickets schon in der Hand gehabt. Aber gut.
Ja, gut. Ich bin gespannt, ob Sie nochmal mit mir ins Kino gehen, beziehungsweise auf meine Empfehlung oder auf meine Anraten hin. Mal schauen. Ich werde vielleicht berichten. Vielleicht ja irgendwann zu einem Mubi-Go-Film.
Ja, wenn du das schaffst, dann berichte bitte unbedingt.
Ja,
Und wenn wir
ansonsten.
schon dabei sind,
Ja.
über Mubi-Extras zu reden, wir haben uns auch beide die zweite Ausgabe des Mubi-Notebooks bestellt, die dann hoffentlich im Jänner bei uns ankommt. Und du hast die Ausgabe 0 damals gehabt, ich habe Ausgabe 1. Und ich freue mich auf die zweite Ausgabe, weil das sind die schönsten Magazine, die ich in meinem Leben jemals gesehen habe, glaube
Ja,
ich.
wenn wir die dann mal tatsächlich bekommen und sollte das auch tatsächlich dann mal so in etwa zeitgleich eintreffen, dann können wir auch gerne mal über ein kleines Special nachdenken und das gemeinsam vielleicht einfach so ein bisschen durchblättern, mal ganz locker, einfach so gucken, was wir
Visuelles
haben wollen.
Zeug trägt sich immer super im Podcast, bin ich voll dafür.
Genau, also quasi ein Audiokommentar nur mit dem Notebook.
Genau. Aber jetzt reden wir über die Weltmeisterschaft. Nicht die aktuelle, sondern über den Film, der am 21.11. auf Mubi erschienen ist und den der Paul sich angeschaut hat.
Genau, passend zum aktuellen Event gibt es die Weltmeisterschaft oder wie er im Deutschen eigentlich heißt, Spiel der Götter, als Buddha den Fußball entdeckte.
Alter, wieso sind deutsche Titel immer so?
Also ich finde es schön, dass Mubi sich dann wenigstens einfach dafür entschieden hat, einfach das nur die Weltmeisterschaft zu nennen. Es das heißt auch im Internationalen heißt es auch einfach The Cup. Das reicht. Es braucht nicht noch mehr, um zu erklären, worum es in dem Film geht. Das ist ein Spielfilm aus dem Bhutan, aus dem Königreich Bhutan. Beziehungsweise es ist, glaube ich, der erste, der von Bhutan produziert wurde, aber inszeniert oder gedreht ist er, glaube ich, in Indien. Genau, der entstand 1999 und basiert auf einer wahren Begebenheit. Und zwar dreht es sich um zwei junge, fußballverrückte Mönche, die in so einem Kloster im Himalaya leben und die unbedingt Fußball schauen möchten, nämlich die Meisterschaft 1998. Die sind noch jung und möchten das Ganze alles live verfolgen, schleichen sich dann nachts auch aus dem Kloster raus, aber das sehen die Ältesten natürlich gar nicht gern, sondern die verlangen, dass sie in dem Kloster bleiben. Also versuchen sie irgendwie am Tag des Endspiels dann noch einen Fernseher zu organisieren, dass sie wenigstens dann das Endspiel da im Kloster verfolgen können. Und ja, that's it. Also es ist wirklich ein kleiner Film, der jetzt keine sonderlich große, innovative oder komplexe Geschichte erzählt, aber schön. Einmal natürlich so ein bisschen das traditionelle Leben in so einem
Kloster einfängt, aber dann natürlich auch so ein bisschen Konflikte von Moderne und Tradition oder auch von der älteren und der jüngeren Generation oder von diesem doch sehr geschlossenen Klosterleben und dann vielleicht das doch offenere Fußballleben, wo natürlich ein Name wie, was weiß ich, also ein Name eines großen Fußballspielers, ihr seht, ich bin absoluter Profi in diesem Gebiet, wie sie natürlich da auch nachgemachte Trikots haben oder an den Wänden des Zimmers hängen natürlich auch Fußballbilder und so weiter. Und ach ja, also das ist ein niedlicher kleiner Film, der,
wie gesagt, aber es klingt sympathisch alles.
Ja, und das, siehst du, da hast du doch mal einen etwas sympathischeren Film auf meiner Gesehenliste. Der ist wirklich, ach, der geht mal runter, der geht auch nicht lang. Wie gesagt, ist auch nicht schlimm, wenn man den verpasst. Aber wie gesagt, wenn man mal einen Film vielleicht aus dem, zum Beispiel aus Bhutan oder so, zumindest aus der Richtung sehen möchte.
Das ist eine Letterboxd-Karte, gell?
Ja, den Bhutan hatte ich schon weg, da kam ja dieses Jahr auch noch der Film Das Glück liegt im Himalaya. Das wäre auch so ein Mubi-Film. Vielleicht kommt der auch irgendwann mal. Der war auch klein, sympathisch, auch nicht so sonderlich komplex, aber der steckt auch irgendwie so in die Kerbe und ist vielleicht jetzt ein willkommenes Alternativprogramm zu dem, was gerade läuft, ja.
Gut, dann kommen wir jetzt zu dem, wo ich dachte, dass ich nie in diesem Podcast reden werde.
Ja gut, ich trinke dann mal meinen Tee.
Ja, viel Spaß, Paul. Und zwar kamen am 25. und 26. November in einem Double Feature unter dem Titel Grindhouse, eine Doppelvorstellung, die beiden Filme Death Proof und Planet Terror, einmal von Quentin Tarantino und einmal von Robert Rodriguez.
Quentin Tarantino? Kenne ich nicht. Ich kenne nur Quentin Tarantino.
Ja.
Das schneide ich aus.
Wie lange hast du dem herumgedacht? Ja?
Ich wollte ihn schon vor uns vor der Aufnahme droppen, aber ich habe gedacht, na komm, ich warte mal.
Ah, schön. Okay, wo war ich? Genau. Und die beiden Filme laufen eben unter dem Grindhouse. Ich habe das kurz mal dann gegoogelt, weil ich noch ein bisschen zu jung dafür bin. Aber laut Wikipedia sind Grindhouses halt Kinos in den USA in den 60ern und 70ern, die vor allem B-Movies gezeigt haben. Und da meistens zwei Filme in einer Doppelvorstellung, so Double Features halt, gezeigt haben.
Genau, und die beiden und sind Rodriguez ja auch 2007 dann richtig zusammen erschienen.
Genau. Weil Rodriguez irgendwie den Bock hatte, so ein Double Feature zu machen und war so zu Tarantino, hey, machen wir das doch. Und der so, ja, okay, passt.
Ja, vielleicht fangen wir erstmal vorne an. Wie stehst du denn so zu Rodriguez oder Tarantino, wenn wir jetzt schon mal so zwei namhaftere oder größere Namen hier in dem Podcast haben?
Also, ja.
Okay.
Das ist ganz einfach. Also, ja, was soll ich sagen? Ich meine, Tarantino ist halt Tarantino. Ich habe mit allem, was ich bis jetzt von ihm gesehen habe, einfach absolut Spaß gehabt. Ich weiß, dass das bei dir nicht ganz so der Fall ist, aber
ja, ich bin mal Fan
also ich
und mal
immer
weniger.
Eine gute Zeit.
Ha? Ich bin mal Fan und mal weniger Fan.
Genau, ja.
Genau, so habe ich sie auch geschrieben. Also ja, es ist nicht so, dass ich seine Filme gar nicht mag, aber es kommt halt immer drauf an. Manchmal gefallen sie mir besser, manchmal schlechter. In eine Kategorie zählt vielleicht auch Death Proof.
Ja, also, was geht in Death Proof? Es geht um Kurt Russell, der in seinem Auto, also er ist Stuntman und er hat so ein umgebautes Stuntauto halt mit so Überrollkäfig und was weiß ich, keinen Beifahrersitz, um dort halt Kameras einzubauen und so. Und im Prinzip verursacht er mit dem Auto Unfälle, um andere Leute zu töten.
Ja.
Und dann gibt es halt einmal auf einmal Leute, die das nicht so geil finden und sich dann dagegen wehren. Und ich muss sagen, also im Prinzip gibt es zwei Teile in dem Film. Der erste Teil, wo haben wir gezeigt, wie wir diese Morde halt begeht, also es ist in der Bar, reißt sich da dann eine auf, die einen,
ja, es sind immer junge Frauen, das
genau, junge Frauen, genau, die halt einen nach Hause gebracht werden wollen und dann fährt es sie heim unter Anführungszeichen und fängt halt stark zu bremsen an und es gibt halt keinen Beifahrersitz auf der anderen Seite, das heißt, sie knallt dann halt mit Gesicht gegen das Armaturenbrett und nach hinten und links und rechts und dann stellt es sich halt im Prinzip verkehrt, also mit den gegen den Verkehr auf die Bahn und fallen ins nächstbeste Auto. Oder die, was halt vorhin in der Bar halt gespottet hat, fahren das Auto halt rein, um die Leute zu töten. Und ihm passiert halt nichts, weil sein Auto halt deathproof ist. Der hat auch der Titel. Du kannst im Film, also du hast ihn ja auch gesehen, du kannst im Film nicht, also so viel Mord gibt's ja gar nicht. Und so viel,
das ist richtig,
Blut, ja. Und so. Weil es gibt ja im Prinzip nur einmal in der ersten Hälfte eben den einen Mord, um zu etablieren, wie er das macht. Und das war sie dann im Prinzip auch. Aber nichtsdestotrotz, also ich hatte meinen Spaß damit. Ich fand das absolut geil. Ich hatte sehr viel Spaß. Ich fand das mit, also wie er dann dieses Auto in das andere Auto reinfährt, wie er diese ganze Situation, auch wie diese Frauen in dieser Bar sind, wie er sich daran macht, wie diese ganze Dynamik zwischen diesen Leuten dort ist. Und auch dieses, im Prinzip sind ja die Frauen, die er da immer targetet, sich ja alle ziemlich ähnlich sind, wenn man dann sieht, wie sie da zum Beispiel, dass immer eine hinten liegt und dann einen Fuß aus dem Fenster hat, während zwei vorne sitzen und so. Das kommt ja bei beiden Gruppen vor, die er sich da irgendwie vornimmt. Und das fand ich so schöne Parallelen, die der Film da zieht in der ersten und zweiten Hälfte. Und ja, ich hatte damit absolut meinen Spaß. Aber bitte, Paul.
Ja. Also, ich verstehe, dass das eine Hommage an, weiß ich nicht, an eben solche B-Movies oder an solche Grindhouse-Movies sein soll. Und ich glaube, ich kann schon mit denen aus den 70ern nicht viel anfangen, die so in die B-Movie-Schiene gehen, deswegen catcht mich das jetzt erstmal weniger. Und stimmt zu, vielleicht diese Szenen mit den kleinen Verfolgungsjagden, also auch die letzten 10 Minuten, würde ich sagen, da war ich auch kurz, oh, okay, Mensch, da zumindest noch irgendwas hier am Ende. Aber du hast halt, dieser Film geht, ich glaube, der geht über 2 Stunden, oder?
Nein, okay. Geht 1,40.
Oh, hoppala. Okay, er hat sich ein bisschen so angefühlt, dann geht er halt.
Halt er sich nicht, der hat sich vor allem eine halbe Stunde.
Der geht über 1,5 Stunden, dann formuliere ich so. Und zwischendrin hast du so, diese Dialoge, die dazwischendrin stattfinden. Und diese Belanglosigkeit an Themen und diese.
Ja, also genau, das macht es doch auch. Das ist alles so.
Ja, aber doch nicht 70 oder 80 Minuten am, also nicht am Stück, aber 40 Minuten Stück, dann passiert mal was, dann hast du wieder 40 Minuten so ein, also ich fand wirklich dieses, also alles, was dazwischen passiert ist, ich fand es absolut uninteressant und mich hat es echt nicht interessiert, ob sie sich da über mit wem sie rummachen wollen oder was diese Figuren alles aushalt oder was,
keine Ahnung. Ich fand genau das ist interessant. Ich fand diese Stimmung, die der einfängt, in diesem, wo ist das, Texas oder so, in diesem Rural Texas dort, wo so gar nichts passiert und dieses Leben, das die führen und dann passiert einmal, dann ist einmal dieser Typ da und dann.
Ja, aber dann zeigt mir das doch in 10 Minuten. Also,
ja, nein, ich finde dieses Ausspiel, das hat mir so richtig so, passiert da jetzt noch was? Wie, was ist das jetzt? Und dann nimmt er nur sie mit. Und du, ich meine, du weißt schon circa, was hinausläuft. Aber dann denkst du dir so, okay, will er jetzt nur sie umbringen? Oder was ist sein Plan? Passiert hier überhaupt noch was? Ich fand das alles sehr smart, also mir hat das echt Spaß gemacht. Aber ja, ich weiß, klar, wenn man auf sowas gar nicht steht, dann wird Death Proof einem davon auch nicht überzeugen, dass so eine Art von Filme doch geil sein können.
Ich verstände es ja als irgendwie so als
Gimmick. Du verstehst das doch?
Guck mal, ja, ich würde es als Gimmick verstehen, wenn hier, guck mal, es ist alles so banal, es ist auch wirklich Käse, was hier gelabert wird. Und ich hätte es auch, ey, für 10 Minuten, go for it, machen wir so einen total schwachsinnigen Dialog. Aber wie gesagt, es geht weiter und immer weiter und es hat mich null interessiert, über cool, was die
aber
reden.
Wenn du nämlich schwarz-weiß weißt, 10 Minuten lang Leute in den Regen starren, dann.
Und dann, also letztendlich, wie gesagt, Hommage an die Exploitation-Filme und natürlich schwingt ja dann auch immer hier das mit, dass natürlich vermehrt die weiblichen Charaktere hier die Opfer sind, beziehungsweise in der zweiten Hälfte dreht das ja dann um und lässt die Frauen da Jagd auf den Killer machen.
Was echt eine geile Szene ist, auch am Schluss und so, das macht, also das sind echt mal badass Frauen.
Also natürlich bewahrt er so die ganze Zeit so vielleicht den Zuschauer, wie geht das jetzt genauso auf? Und dann kommt halt dieser Turn, dass nein, bei denen geht's nicht so aus, bei denen, die schlagen zurück, ne? Aber das ist mir zu wenig bei einem Film, der gefühlt 3 Stunden geht. Das gut, ist dann
für
in dich
ja gefühlt 3 Stunden, für mich geht halt gefühlt eine halbe Stunde. Das heißt, ja, Zeit ist relativ, das hat schon Einstein gesagt. Aber,
Also, so weißt du, würde dieses Genre irgendwie dekonstruiert werden, aber das war halt nicht das Ziel. Also es war wirklich im Vorhinein so ein bisschen, also so Hommage dran, aber dann halt mit diesem kleinen Turn da vielleicht. Aber gut, ich habe auf Letterboxd habe ich noch einen Kommentar gelesen, das finde ich sehr schön beschrieben hat. Und den zitiere ich, beziehungsweise transkribiere ich jetzt einfach mal. Tarantino wollte eben diese Exploitation-Filme nachahmen. Und ja, das ist ihm großartig gelungen, denn ja, es ist halt nicht mehr und es ist so langweilig.
Ja, sag's belanglos oder was?
Und ja, das auch. Und gerade von einem Regisseur natürlich, wo bekannt ist, dass der durchaus schmissige Dialoge schreiben kann. Und so, und dann, ja, ja.
Gut, also ich glaube, wir werden uns hier nicht einig.
Ich kann vielleicht doch noch etwas Positives anmerken.
Bitte.
Was ich nämlich wirklich, was ich mochte, war dieses wirklich, diese Optik oder dieses Aussehen, wie sie das versucht haben nachzuahmen. Also dieses, so wie so eine schlecht behandelte Filmkopie. Also mit so Kratzern und Flecken.
Ich glaube, sie haben sogar, ich glaube, Wikipedia habe ich gelesen, dass sie sogar halt wirklich die Filmrolle zerkratzt und zerschnitten und gepickt haben, dass es so ausschaut.
Und da muss ich wirklich sagen, also würde man nicht sehen, ich meine, der Film ist von 2007 und das sieht man ihm echt nicht an. Also der hätte auch wirklich schon 30 Jahre, 40 Jahre alt sein können. Also das muss ich wirklich sagen, so was sie allein von der Atmosphäre da oder mit eben von diesem Aussehen da hingekriegt haben, das hat mir auch gefallen. Aber nee, sorry, hier reicht es mir nicht über diese 5 Stunden hinweg, die dieser Film geht.
Also gut, wir werden uns da nicht einig. Ich kann ihn nur empfehlen. Ich hatte absoluten Spaß damit. Wenn man auf sowas steht, go for it.
Aber ich habe auch keine Affinität zu Autos oder so. Also viele.
Ja, ich auch nicht. Ich habe auch keine Affinität zu Autos, aber es war schon geil.
Aber ich habe schon gelesen, ich wollte gerade sagen, es gibt auch im Wikipedia-Eintrag, gibt es ja so richtig, glaube ich, Automodelle, die da aufgelistet werden, die in diesem Film mit. Ich habe keinerlei. Der einzige Autofilm, der mir auf die Linse kommt, der mir auf die Leinwand kommt, ist Drive My Car.
Ich dachte Cars. Aber ja, wie gesagt, also ich habe auch keine Affinität zu Autos, aber es war schon geil. Genau, aber auf jeden Fall der zweite Film in diesem Double-Feature ist halt Project Arrow von Robert Rodriguez. Und da kann ich noch über eine Person reden, über die ich noch viel weniger dachte, die ich in diesem Podcast jemals reden wird, nämlich um Bruce Willis, der nämlich in diesem Film mitspielt. Und so, vor allem dank meines Dads, so meine Einführung in das Action-Kino war, durch Stirb langsam halt, weil mein Dad halt riesiger Bruce Willis und Jason Statham-Fan ist. Aber vor allem halt Bruce Willis und vor allem halt Stirb langsam. Und das dann halt so eins von den ersten so richtigen Action-Dingen war, die ich dann gesehen habe. Und das auch schon alles ziemlich cool war. Und auch wenn seine Rolle jetzt in Project Hero nicht so groß ist, freut es mich trotzdem immer irgendwie. Deshalb bin ich irgendwie so mit meinen Anfängen an Action-Kind und alles, finde ich schön. Ja. Und ja, um was geht's? Ich meine, im Prinzip geht's um ein Gift, das Leute zu Zombies macht.
Ja, und das
austritt.
Ist schon was, weißt du, das ist schon wieder so drüber. Oder das ist ja hier dann, also auch Exploitation oder Slasher oder Splatter oder was auch immer. Und das ist ja vor allen Dingen Trash. Und da muss ich sagen, also ich habe den Film nicht gesehen, ich habe die erste halbe Stunde gesehen, weil ich es einfach nicht mehr geschafft habe, aber ich war von dem schon mehr angetan als von Death Proof, weil ich hier gesehen, okay, ja, das ist wirklich, also der macht hier die Hommage oder der macht es komplett, der macht es halt wirklich komplett drüber.
Also das ist halt, für ein Double Feature sind das halt echt, also alles, was in Death Proof nicht an Gewalt vorkommt, kommt in den ersten 10 Minuten in Project Terror schon Gewalt vor. Also, dort werden ja nur Leute oder Zombies über den Haufen geschossen. Es gibt zu viel Blut und was weiß ich. Es fängt mit so einem Fake-Trailer an, auch an halt diese Grindhouse-Hommage von Machete, oder wie der Film heißt.
Fete.
Und ja, und dieser Trailer ist schon so überdreht und so an allem vorbei, was nur irgendwie Sinn macht.
Ja, siehst du, da hätte ich gerne nochmal geschaut. Da gibt es ja noch 3, 4 andere Trailer dazu, unter anderem auch von Edgar Wright.
Ja, genau. Den haben sie tatsächlich verfilmt dann auch. Es gibt den Film, der tatsächlich auch, der wurde dann verfilmt.
Weil der selber von Rodriguez ist. Aber die anderen Trailer, ich weiß nicht, die gibt es bestimmt auf YouTube irgendwo abrufbar, aber die waren ja jetzt nicht in dem Doppelfeature enthalten, sondern nur Machete vorneweg, weil ja der auch von Rodriguez ist.
Genau, ja. Aber der wurde, glaube ich, später gedreht dann. Ich glaube, der wurde aufgrund dieses Trailers wurde der Film dann
genau,
gedreht.
ja.
Genau. Und auf jeden Fall, ja, was soll man sagen, es dreht halt so ein Giftgas aus, dass Leute halt irgendwie so Zombies verfallen lässt. Und das einzige Mittel gegen dieses Giftgas ist, mehr von diesem Giftgas einzuatmen, um den Verfall zu verlangsamen. Ja,
okay, tata. So weit war ich noch nicht, glaube ich.
Ja, das kommt am Schluss erst raus.
So, okay.
Tata. Und dann wird sich halt durch Massen an Zombies geschossen mit Maschinengewehren, Pistolen, Helikoptern. Die Hauptdarstellerin verliert ein Bein und bekommt dann ein Maschinengewehr
an den Stumpf Poster
angeschraubt.
Ja, ja.
Und schießt mit denen dann, ja, was will man mir jetzt sagen, es macht halt einfach Spaß. Also, das,
ja, also
das
wenn
hat
ich
halt jetzt, schon was.
Wenn ich jetzt beide Regisseure jetzt mal so nebeneinander halten würde, ne, dann würde ich ja so eher schon zu Tarantino tendieren. Mhm. Aber allein jetzt von dem, was ich von den beiden Filmen gesehen habe, würde ich dann in diesem speziellen Doppelfeature dann doch eher zu Planet Terror tendieren. Also Rodriguez, der hat vor allen Dingen mit diesen ganzen, der hat auch Spy Kids und so gemacht.
Yeah.
Und was hat der We Can Be Heroes, der kam vor ein oder zwei Jahren auf Netflix. Oh, aber hier ist es halt so drüber und also ich habe die ersten Splatter-Einlagen gesehen, die sind so bekloppt. Also
ja,
wirklich, der wird einmal geschossen und der ganze Mensch explodiert,
ja,
gefühlt.
Ja, ja.
Und ja, also das ist, ja, also das funktioniert halt innerhalb dieser Trash-Parodie und Leute, die, also ich bin ja eh schon überhaupt kein Trash-Freund, aber wenn so...
Ja, begrenztes Trash findet.
Wenn der Trash dann nochmal so überspitzt wird, überzügelt, dann, ja, dann kann ich mir das schon mal gut ansehen. Ich habe dann erstmal ausgemacht bei diesen sehr explizierten Bildern von Geschlechtsteilen, die da auf so einem Bildschirm abgebildet waren.
Ja, es ist, also... Wie gesagt, er ist saudreckig, er ist mega brutal, also er hat einen Slasher, es ist ein Feuerwerk an Blut und Pistolenschüssen und Gewalt und allem. Darauf muss man Bock haben, das muss man anschauen können, weil er ist teilweise
auch
echt...
Da kommt die Kati raus,
sie kriegen dann halt auch so... Okay, genau. Wenn sie halt das Gift nicht zu sich nehmen, kriegen sie auch so wie so riesige... Pickel, so Eiter-Dinge oder so, auch über dem Gesicht.
Ja.
Und die werden auch teilweise so ausdrückt, das spritzt dann halt alles herum. Also das ist halt teilweise auch schon echt ekelhaft dann. Aber
ja, die haben
macht
auf jeden
halt
Fall von
Bock.
Vom Maskenbild oder von den Effekten, die sie hier reingesteckt haben, ist das schon, also verstehe ich, wenn man damit Spaß haben kann.
Ja, genau.
Was ich jetzt verbessern
Und das war jetzt... Das war jetzt mein Monolog zu dem Grindhouse Double Feature, dass ich übrigens zum Paul dann doch sehr empfehlen kann.
Ja, nee. Aber schreibt uns gern, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, falls ihr es gesehen habt. Und hier ist die Chance ja zumindest groß, dass das tatsächlich jemand gesehen hat, nicht wie bei anderen Filmen, die auf Mubi erscheinen. Aber schreibt uns gern, wie ihr diese beiden Filme oder welchen von den beiden ihr bevorzugen würde. Wie ist es eigentlich bei dir? Also würdest du auch mit Planet Terror gehen oder doch mit Death Proof?
Ich weiß nicht. Ich fand die beide auf ihre Art echt geil.
Ja,
Planet Terror ist einer, der ist mehr das Splatterfest, wenn ich an Death Proof halt diese ganze Stimmung, das ganze Zeitung echt geil fand. Es
genau,
ist schwer,
bei Death Proof sind
es
vor allen Dingen die Dialoge, die tiefsinnigen Dialoge. Die
ja, genau, die tiefsinnigen Dialoge, die nicht so viel Spaß hatte. Ja, du mich auch, Paul, ganz ehrlich. Aber dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zum Schluss dieser Folge.
Ich möchte noch kurz was anteasern.
Ja, bitte.
Bevor du wieder den Promo-Part übernimmst.
Ja, bevor ich mir Werbung mache, bitte.
Und zwar haben wir ja dann in der nächsten Ausgabe schon unser letztes Mubi-Gestöber für dieses Jahr. Und
ja,
da werden wir voraussichtlich über die Filme sprechen, die wir auf Mubi in diesem Jahr besonders toll fanden, die wir dieses Jahr entdeckt haben, vor diesem Jahr vielleicht auch, die ein bisschen zurückliegen, aber darauf könnt ihr euch auf jeden Fall in so, ja, 2 Wochen wie gehabt freuen.
Genau, ihr könnt sie auch gern schreiben, ob ihr irgendwelche Highlights dieses Jahr schon hattet auf Mubi, die euch besonders gefallen haben. Und erreichen könnt ihr uns entweder über Insta, da heißen wir ganz kreativ In the Mood for Mubi, da könnt ihr uns entweder per DM oder einfach unter den Post von der Folge kommentieren. Oder ihr könnt uns auch eine Mail schreiben, unter in dem Mood for Mubi@gmail.com, das lesen wir natürlich auch. Und ja, ihr könnt auf Spotify und iTunes und allen anderen Podcatchern folgen und auf Spotify und so auch liken, das würde uns sehr freuen. Und in dem Sinne, ich werde jetzt wieder Pokémon fangen gehen, weil ich habe noch einige Orden vor mir und ich muss noch die allerbeste werden, wie keiner vor mir war.
Viel Erfolg.
Danke. Und wir hören uns dann in 2 Wochen wieder. Bis dahin, schöne Zeit und ciao, ciao.
Tschüss.